Die letzten beiden, die wir jetzt haben, sind wirklich Developer-Themen und anfangen tun wir jetzt mit der Session. Geht es um Apps, Apps für Office und Apps für SharePoint, so die typischen kontextbezogenen Anwendungen. Und danach haben wir noch die Office 365 API. Das heißt, das ist die Session hinterher. Das heißt, ich darf dann jetzt um die 2 Stunden dann mit Reden verbringen.
Okay, dazwischen machen wir 15 Minuten Pause.
Genau so ist es.
Ja, wäre natürlich super, wenn Sie da bleiben, weil, also ich habe es jetzt so verstanden, nur der zweite Teil ist sozusagen brandneu aus Barcelona quasi.
Richtig.
Und den ersten Teil, die Apps für SharePoint, die Apps vielleicht für Outlook oder Outlook Web App, gibt es ja schon ein bisschen länger am Markt.
Genau so ist es. Also die Apps für Office und Apps für SharePoint sind mit dem Release von den 2013ern Produkten auch vorgestellt worden. Das heißt, die haben jetzt schon über ein Jahr. Und die Office 365 API ist vor 2 Wochen auf der TechEd in Barcelona offiziell live gegangen, hat also den GA-Status erreicht. Das heißt, da werden wir uns dann mit dem, was in Barcelona dann auch vorgestellt wurde, mit den aktuellen APIs beschäftigen. Und beide Sessions sind eigentlich der komplette Office Developer Track. Das heißt, sowohl die kontextbezogenen Anwendungen als auch, wie ich die Dienste aus meinen eigenen Anwendungen heraus nutzen kann. Das heißt, das ist dann so das Gesamtbild von beiden.
Die erste Session war heute übrigens Power BI. So
genau
so
war es,
richtig. Kleinen Ehrenrettung. Also dann würde ich vorschlagen, Sie bleiben 2 Stunden hier, nutzen in der Viertelstunde in der Mitte den Weg zurück zum Kaffee holen, um ein bisschen wach zu bleiben. Natürlich bleibt man das sowieso bei dir, Alex, und damit übergebe ich auch. Viel Spaß.
Danke, Elmar. Gut, vorweg, es ist bei den Sessions so üblich, dass man auch eine Q&A-Runde zum Schluss macht. Die werde ich höchstwahrscheinlich nicht schaffen, weil ich habe so viel zu zeigen und über so viel zu sprechen, dass ich relativ viel von dieser Stunde, eigentlich die gesamte Stunde brauche für diesen Slot. Wenn Fragen wären und Sie sich dann auch noch den zweiten Vortrag anhören, gerne am Ende des zweiten Vortrags auch Fragen zu dem ersten stellen, ist überhaupt kein Problem. Am Ende des zweiten Vortrags ist dann sowieso dann auch das gemütliche Beisammensein. Auch da werde ich dann eben für Fragen zur Verfügung stellen. Also gerne mich jederzeit ansprechen. Gut, Alexander Lachner wurde schon vom Elmar vorgestellt, arbeite für Microsoft Deutschland im Microsoft Technology Center. Und heute geht es um Apps für Office und Apps für SharePoint. Eigentlich sollte diesen Vortrag hier ein Kollege von mir halten. Der ist kurzfristig ausgefallen, was auch der Grund ist, warum diese beiden Slots genau hintereinander sind. Ist normalerweise für den Sprecher nicht so vorteilhaft, wenn man eben 2 Stunden on Block redet. In dem Fall ließ es sich halt nicht vermeiden. Das eben nochmal zur Erklärung dazu. Kurz, um was es bei diesem Slot heute geht. Ich möchte einfach mal die Apps generell vorstellen. Was ist eine App für Office? Was ist eine App für Excel? Für Project? Was ist eine App für SharePoint? Wie kann man so eine App entwickeln? Welche Entwicklungsumgebungen gibt es von uns, von Microsoft? Und wie kann ich so eine App, wenn sie denn mal entwickelt oder gekauft wurde, denn auch den Anwendern zur Verfügung stellen, also die Bereitstellung selbst? Genau. Beginnen möchte ich aber erstmal kurz Revue passieren zu lassen, warum es denn überhaupt dieses neue App-Modell, das auch Cloud-App-Modell CAM genannt wird, überhaupt gibt. Man konnte ja bisher Office schon mit entsprechenden Erweiterungen anreichern, zum Beispiel durch Add-ins. Wenn ich an die klassischen Rich Clients denke, wie Excel, Outlook, PowerPoint und so weiter, habe ich ein Add-in gebaut. Das konnte ich mit verschiedenen Tools machen, zum Beispiel Visual Studio Tools für Office, ich konnte ein Comet-In bauen. In früheren Outlook-Versionen gab es noch sowas, das ich Exchange Client Extensions nannte, für diejenigen von Ihnen, die schon länger mit dem Outlook-Produkt arbeiten. Also es gab diese Möglichkeiten, das zu tun. Und genauso auch bei SharePoint konnte ich bisher Erweiterungen bauen und kann es auch heute noch entweder als Farm Solutions oder auch als Sandbox Solutions. Wenn ich das gemacht habe oder wenn ich heute ein Add-in baue oder eine SharePoint Farm Solutions, habe ich ein paar Herausforderungen. Zum einen brauche ich Spezialwissen. Wenn ich jetzt so ein Add-in baue, zum Beispiel ein Comet-In, ist es ganz hilfreich, wenn ich weiß, was eine IDT Extensibility 2 Schnittstelle ist und was die entsprechenden Methoden drin sind und wann die aufgerufen werden. Das ist recht hilfreich. Genauso, wenn ich eine SharePoint Farm Solution baue, auch dann ist es ganz hilfreich, wenn ich schon mal irgendwie so vage von SP-Request-Objekt gehört habe und weiß, dass es keine gute Idee ist, SP-Site und SP-Web-Objekte zu instanzieren und diese nicht explizit freizugeben. Weil dann laufe ich früher oder später im Problem. Es ist einfach Spezialwissen, das einem Entwickler, der neu mit der Materie ist, erstmal auch schwer zu vermitteln ist oder sagen wir es zumindest nicht leicht. Eine weitere Herausforderung bei der klassischen Entwicklung ist, dass ich diese, bleiben wir bei Add-ins, auch irgendwie verteilen muss. So ein Add-in ist eine DLL oder eine Assembly und die wird dann in den Prozess der jeweiligen Client-Anwendung geladen. Das heißt also, wenn ich ein Add-in für Excel baue, dann läuft es in dem Prozess von der Excel.exe. Und damit es in den Prozess geladen werden kann, muss es erstmal auf dem Computer vorhanden sein. Das heißt also, ich brauche einen Softwareverteilungsmechanismus, um eben dafür zu sorgen, dass diese DLL oder Assembly auf dem Client landet, dass diese korrekt registriert wird und dann dementsprechend von dem Produkt auch geladen werden kann. Und ich müsste natürlich auch noch sicherstellen, ob das Ganze dann auch wirklich geklappt hat. Eine weitere Herausforderung ist ein Versionswechsel. Das ist jetzt weniger ein Problem von Add-ins vom Rich Client, ist aber ein großes Problem, wenn ich SharePoint-Lösungen baue. Das heißt, wenn ich eine SharePoint-Lösung baue für SharePoint 2007 und diese existiert nicht für 2010, dann habe ich ein Upgrade-Problem, weil ich kann so ein zum Beispiel Database-Attach, wenn ich eine bestimmte Lösung installiert habe, nicht durchführen, wenn diese auf der Zielplattform nicht auch existiert. Ich habe zwei Möglichkeiten, ich sorge dafür, dass die Lösung existiert oder ich entferne vorher die Lösung von der Quellplattform und kann dann eben die entsprechende Migration, den Upgrade durchführen. Ist aber, wie gesagt, mit Aufwand behaftet. Das waren alles so Herausforderungen, die man bei der klassischen Entwicklung begegnet ist, was man jetzt mit dem neuen App-Konzept eben besser machen will. Die Motivation bei Apps ist, dass diese einfach zu erstellen sind. Warum sind sie einfach zu erstellen? Sie sind einfach zu erstellen, weil wir Webstandards als Entwicklungstechnologie nutzen. Also Sachen wie zum Beispiel HTML5 und JavaScript. Dadurch, dass wir Webstandards verwenden, haben wir eine breitere Entwicklerbasis. Ich weiß jetzt nicht, wie es Ihnen geht, ob Sie schon mal auf der Suche nach einem SharePoint- oder Office-Entwickler waren. Der Markt ist eher dünn gesät, sage ich jetzt mal vorsichtig. Es ist, oder anders formuliert, es ist leichter, einen Webentwickler zu finden als einen SharePoint- oder Office-Entwickler. Dadurch, dass wir jetzt Webstandards zur Entwicklung von Office verwenden, ist im Prinzip jeder Webdeveloper erstmal eine Zielperson, die ich nutzen kann, um so eine App zu bauen. Klar, ein bisschen Spezialwissen ist immer erforderlich. Das heißt, ich muss nach wie vor wissen, was ein SPList-Objekt ist. Wenn ich eine Dokumentenbibliothek habe, dass ich auf ein Root-Folder-Objekt zugreifen muss, damit ich an die Dateien rankomme. Dieses Spezialwissen ist immer da, aber es ist bei Weitem nicht mehr das Extreme, das früher notwendig war. Das heißt, 70 bis 80% Web-Developer-Know-how, 20 bis 30 Spezialwissen ist so die Verteilung ungefähr. Das heißt, es ist relativ einfach, einen Web-Developer zu nehmen und dem eben dieses kleine bisschen Office-SharePoint-Know-how beizubringen, dass er in der Lage ist, eben Apps zu bauen. Da wir Web-Standards als Entwicklungstechnologie nutzen, sind wir auch frei in der Wahl unserer Entwicklungsumgebung. Das heißt, ich brauche im Endeffekt irgendetwas, mit dem ich HTML und JavaScript erstellen, editieren kann. Das kann jetzt im einfachsten Falle Notepad sein. Gut, irgendwann komme ich an den Punkt, wo ich auch ein Manifest, eine XML-Datei bauen muss. Da ist ein bisschen Tooling-Unterstützung schon ganz hilfreich, aber es ist nicht wirklich notwendig. Auch das kriege ich zur Not mit dem Texteditor hin. Und zum Schluss, Apps sind einfach und flexibel bereitstellbar. Sie müssen nicht verteilt werden. Wir haben hier nämlich ein Katalogkonzept, das heißt, eine App wird in den Katalog gestellt und wird dann von der jeweiligen Zielanwendung, sei es ein Office Rich Client oder SharePoint, von diesem Katalog bei Bedarf abgerufen. Das, wie gesagt, zur Motivation. Das gilt jetzt für beides, für Apps für SharePoint und für Apps für Office. Aber jetzt wird es dann spezieller, das heißt, wir schauen uns zuerst den Teil Apps für Office an und dann den Teil Apps für SharePoint. Apps for Office kann ich im Office 2013 Client nutzen und auch in den zugehörigen Office Web Apps. Also zum Beispiel eine Outlook Web App, eine Excel Web App. Basieren, wie vorher schon erwähnt, auf HTML5 und JavaScript und nutzen das Web Extensions Framework. Von dem Web Extensions Framework werden Sie wahrscheinlich noch nichts gehört haben. Das Web Extensions Framework ist gelinde gesagt eine Sandbox. Das heißt, eine App für Office oder für SharePoint, für Office, nicht für SharePoint, läuft in der Sandbox ab. Das heißt also, ich habe in meinem Rich Client eine Sandbox, wo die App geladen wird und dann über definierte Schnittstellen mit dem Produkt kommuniziert. Das ist beim Rich Client schön. Es ist schön, dass es vorhanden ist, dass ich diese Sicherheit habe, dass mein Quellprozess geschützt ist. Bei Office Web Apps ist es hingegen einfach erforderlich. Das heißt, wenn ich eben eine Server-Applikation habe, muss ich so eine Sandbox haben, weil ich muss unter allen Umständen verhindern, dass eben eine Benutzer-Session die anderen Benutzer-Sessions, die parallel laufen, einfach negativ in Mitleidenschaft zieht. Deswegen haben wir eben dieses Web Extensions Framework sowohl für den Rich Client als auch für den Web Client, um den Quellprozess zu schützen. Apps für Office, und das ist jetzt an der Stelle wichtig, weil es ein Hauptunterschied zu den klassischen Add-ins ist, interagieren immer mit dem Dokument bzw. der Nachricht, wenn wir das Ganze unter dem Kontext vom Outlook sehen, aber nicht mit der Applikation. Um ein Beispiel zu bringen, eine App für Excel kommuniziert mit Tabellenblatt, aber nicht mit der Excel-Anwendung. Eine App für PowerPoint kommuniziert mit der Folie bzw. der Präsentation, aber nicht mit dem PowerPoint-Client. Ein Add-in hat immer mit der Applikation kommuniziert und dann gegebenenfalls auf das aktuell geladene Dokument zugegriffen. Das ist hier groß der Unterschied. Werden über einen Katalog bereitgestellt, habe ich vorher schon erwähnt. Und auch an der Stelle wichtig, Apps für Office ersetzen noch nicht die anderen Technologien, also sind noch kein vollwertiger Ersatz für zum Beispiel Add-ins. Das heißt, wenn Sie jetzt heute ein neues Entwicklungsprojekt beginnen, werden Sie sicherlich an den einen oder anderen Punkt stoßen, wo Sie sagen, okay, das kann ich jetzt noch nicht als App realisieren, weil mir schlichtweg die Möglichkeiten fehlen. Das sieht man schon allein dadurch, dass ich mit einer App immer nur mit dem Dokument kommunizieren kann, aber nicht mit der Applikation. Das heißt, so eine Sache wie eine Symbolleiste, einen neuen Button hinzuzufügen, kriege ich mit einer App für Office nicht hin, weil ich eben mit dem Dokument interagiere, nicht mit der Anwendung selbst. Gut, es ist Zeit für die erste Demo. Und in der ersten Demo möchte ich Ihnen einfach mal Apps für Office zeigen. Das heißt, wie sich so eine App anfühlt. Beginnen möchte ich dazu mit Word. Ich habe hier ein Word-Dokument, das zwei Schlagworte enthält, .NET Framework und Visual Studio. Das sind zwei schöne Schlagwörter. Und ich starte jetzt hier eine App, indem ich diese App hinzufüge. Und zwar, ich nutze dazu die Wikipedia-App. Die habe ich vorher schon aus dem offiziellen Store runtergeladen. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann jetzt hier in diesem Dokument Schlagworte, wie zum Beispiel .NET Framework hier, auswählen und diese werden dann automatisch von der App übernommen. Das heißt, es ist hier eine Task-Pane-App, so heißt diese Art von App, die mir das Nachschlagen vereinfacht. Ich kann dann auch hier, wenn ich die entsprechenden Quellen gefunden habe, die mir gefallen, zum Beispiel, ich möchte das hier gerne rezitieren, hier übernehmen. Das Ganze wird mir dann hier in dieses Dokument übernommen, gleich mit dem entsprechenden Quellenverweis. Wenn ich hier mal Visual Studio als nächstes raussuche, kann ich auch hier Visual Studio wieder markieren, wird wieder von der Wikipedia-App übernommen und kann dann zum Beispiel hier auch ein Bild einfügen. Das heißt, diese Taskpane-App, die wir jetzt hier sehen, die unterstützt mich als Autor bei diesem Dokument. Das heißt, es unterstützt mich bei der Arbeit mit dem Dokument. Ähnlich sieht das Ganze mit Project aus, auch Project unterstützt das App-Modell. Ich habe jetzt hier einen kleinen Projektplan. In diesem Projektplan habe ich verschiedene Vorgänge und auch hier kann ich jetzt Apps hinzufügen. Ich nutze jetzt hier mal den Task Auditor. Das ist eine App, die von einem externen Entwickler, also nicht von Microsoft, in den Store gestellt wurde. Und diese App unterstützt mich allerdings auch bei der Arbeit hier mit diesem Projektplan. Das heißt, wenn ich hier verschiedene Vorgänge in diesem Projektplan markiere, sehe ich dazu Regelchecks. Das heißt also, dieser Vorgang, der gerade markiert wurde, wird verschiedenen Checks im Hintergrund unterzogen und ich sehe dann dementsprechend, ob die Regel eben eingehalten oder verletzt wurde. Auch hier ist die Idee wieder von der App, dass mich die App bei der Arbeit mit diesem Projektplan unterstützt. Und das ist die Idee bei Taskpane-Apps, den Ersteller bei der Arbeit mit Dokumenten einfach zu unterstützen. Ich wechsle kurz nach Excel und möchte Ihnen eine andere Art von App noch vorstellen. Das wäre jetzt in dem Fall eine sogenannte Content-App. Das Hinzufügen funktioniert ähnlich, das heißt Insert, My Apps und ich wähle jetzt hier an der Stelle den People Graph aus. Und wie man jetzt an dieser Stelle schon sieht, es ist nicht mal an die rechte Seite angedockt, das ist keine Taskpane-App mehr, das ist eine Content-App und ich kann diese Content-App mit meinem Quelldokument verknüpfen. Das heißt, ich habe jetzt hier eine neue Art von Diagramm, eben einen People Graph, der mit dem Dokument verknüpft ist, natürlich auch interaktiv. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen anderen Wert eingebe, wird es auch dementsprechend in den People Graphs übernommen. Und diese App ist jetzt Bestandteil von diesem Excel-Dokument, von dieser Excel-Mappe und erweitert es, reichert das Dokument an mit zusätzlichen Funktionalitäten. Und das Ganze würde dann auch, wie man hier sehen kann, in der Druckvorschau ausgedruckt werden. Das heißt also, bei einer Content-App ist nicht mehr das primäre Ziel, mich bei der Arbeit zu unterstützen, sondern einfach nur zusätzliche Fähigkeiten dem Produkt hinzuzufügen. Das ist die zweite Art von App, die es gibt. Die dritte Art ist eine sogenannte Mail-App und diese unterscheidet sich komplett von den anderen beiden Apps und zwar in der Art und Weise, wie ich diese Apps starte. Sowohl bei Taskpan-Apps als auch bei Content-Apps muss ich als Benutzer aktiv werden. Ich muss also sagen, ich möchte jetzt diese App hinzufügen. Sowohl bei einer Taskpan-App, ich möchte jetzt die Wikipedia-App starten oder beim People-Graph, ich möchte jetzt diesen People-Graph einfügen. Bei einer Mail-App funktioniert das anders. Eine Mail-App wird anhand von Kriterien ausgewählt. Das heißt, ich kann eine App erstellen und diese App soll zum Beispiel dann angeboten werden, wenn ein Element in Outlook eine Adresse enthält. Das habe ich jetzt hier in diesem Fall. Wir sehen hier unten befindet sich eine Adresse und dementsprechend wird mir jetzt hier oben die Bing Maps App angeboten. Das habe ich jetzt hier bei dieser Nachricht nicht. Den Message Header Analyzer habe ich immer. Aber dieses Bing Maps App wird mir jetzt nur angeboten, weil eben hier diese Adresse gefunden wurde. Und starten kann ich diese App, also einfach indem ich hier auf den Vorschlag klicke. Und was man jetzt in dir sieht, ist die Integration von Bing Maps. Das Ganze natürlich interaktiv. Das heißt, so wie man jetzt Bing Maps eben kennt, kann ich es aus Outlook heraus nutzen. Und das nicht nur aus Outlook heraus, sondern auch aus der Outlook Web App. Das ist dasselbe Postfach. In dem Fall hier aus dem Browser. Auch hier sehe ich in diesem grauen Bereich die angebotenen Apps. Und auch hier kann ich die Bing Maps App starten und kann mit der Bing Map Apps interagieren. Das heißt hier in meiner Web-Oberfläche. Und genau dasselbe gilt auch, wenn ich zu OneDrive for Business wechsle, mit der Excel Web App. Und zwar bei dem Beispiel, bei dem wir vorher waren, bei dem People Graph. Hier habe ich jetzt also mein Excel Online im Browser. Habe hier auch den People Graph hinzugefügt und auch hier habe ich die Möglichkeit, auch im Browser, wenn ich jetzt hier in den Edit-Modus schalte, dann hier interaktiv mit diesem Chart zu interagieren. Gut, hängt jetzt ein bisschen. Aber Sie sehen die Idee, das heißt, egal, ob ich jetzt im Rich-Client mich befinde oder im Web-Client, die Apps werden mir angeboten und funktionieren gleich. Ich glaube, ich bin nicht im Edit-Modus angekommen. Und er hat es übernommen. Gut, so viel dazu. Das sind die drei Typen, die ich Ihnen jetzt gerade vorgestellt habe. Zum einen eben die Taskpan-Apps mit der Hauptaufgabe, mich als Anwender mit der Arbeit mit den Dokumenten zu unterstützen und bitte Dokumente hier an der Stelle nicht wörtlich nehmen. Mit Dokument ist der primäre Dateityp gemeint, mit dem die Office-Applikation umgeht. Das heißt, bei Word ist es tatsächlich ein Dokument, bei Excel wäre es halt die Arbeitsmappe, bei PowerPoint die Präsentation, bei Project der Projektplan. Unterstützt werden Taskpan-Apps von Word, Excel, PowerPoint und Project. Bis auf PowerPoint habe ich Ihnen alle gezeigt. Content-Apps werden, wie wir es bei Excel gesehen haben, in das Dokument eingebunden, in dem Fall eben die Arbeitsmappe, das heißt das Tabellenblatt. Content-Apps werden unterstützt von PowerPoint, Access, Excel und der Excel Web App. Und Mail-Apps kann ich auf Nachrichten- und Kalendereinträge anwenden, das heißt die beiden Outlook-Elemente werden unterstützt, werden kontextabhängig, wie wir es vorher gesehen haben, eben angeboten. Kontextabhängig, vorher haben wir gesehen, wenn Adresstyp vorhanden ist. Das kann jetzt allerdings auch eine Regular Expression sein oder einfach eine Suche nach einem bestimmten Wort, nach einem Schlüsselwort in einem Betreff oder im Nachrichtenbody. Die Taskpan-Apps nicht in den Online-Produkten? Noch nicht. Genau, bei MailApps ganz wichtig, ich brauche Outlook 2013, gut, das haben wir vorher schon gehört, gilt generell für die gesamte Produktpalette. Allerdings brauche ich auch einen Exchange Server 2013 dazu. Das heißt also, sowohl Client als auch Server müssen auf der 2013 Plattform sein, damit ich eben MailApps verwenden kann. Ja. Schauen wir uns zum Schluss an, wie das funktioniert. Gut, also Sie haben jetzt gesehen, wie Apps sich in die Office-Anwendungen und die Web-Apps integrieren. Es stellt sich natürlich die Frage, wie baue ich diese Apps? Erstmal, wie auch eingangs erwähnt, Sie können eine beliebige Entwicklungsumgebung nutzen, die HTML und JavaScript unterstützt. Das heißt, wenn Sie jetzt schon Ihre Lieblings-Web-Entwicklungsoberfläche haben, können Sie diese weiterverwenden. Wie gesagt, das Tooling halt für die Office-spezifischen Teile, also das Erstellen oder Editieren von dem Manifest, ist dann halt noch die Aufgabe und das Verpacken der Anwendung. Gerade Apps für SharePoint müssen verpackt werden. Das ist etwas, was Sie sich dann selbst drum kümmern müssen. Es gibt von uns, von Microsoft, zwei Entwicklungsumgebungen, die Sie nutzen können. Zum einmal NAPA, das werde ich Ihnen jetzt gleich zeigen. Das ist eine Web-Oberfläche, mit der Sie Apps für Office bauen können, beziehungsweise auch Apps für SharePoint. Und Sie können auch Visual Studio verwenden ab der Version 2012, brauchen allerdings dazu die Office Developer Tools. Die müssen Sie bei Visual Studio 2012 manuell installieren, mit Visual Studio 2013 kommen die bereits mit. Und wenn Sie im Team entwickeln, ist ein Team Foundation Server unter Umständen ganz hilfreich. Gut, schauen wir uns kurz an, wie ich eine App bauen kann. Was brauche ich dazu? Ich brauche dazu eine Developer-Site. Wie komme ich zu einer Developer-Site? Gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich lege mir einen Developer-Tenant zu, einen Office 365 Developer-Tenant, dann habe ich automatisch meine Developer-Site. Wenn ich einen SharePoint Online habe, beziehungsweise auch einen SharePoint 2013, kann ich eine neue Site-Collection basierend auf dem Template Developer-Site erstellen. Das ist, wie ich zu einer Developer-Site komme. Hier habe ich die Variante B gewählt, also SharePoint Online existierendes mit einer neuen Site-Collection mit dem Developer-Site-Template. Gut, ich habe hier bereits in diese Developer-Site NAPA hinzugefügt. NAPA selbst integriert sich auch als App für SharePoint in die Developer-Site. Das heißt, wenn ich hier unter den Site-Content mal blicke, sollten wir NAPA sehen. Dass es vorhanden ist, kann man jetzt hier auch schon unter Reason sehen. Aber hier unter dem Site-Content ist es ein bisschen bunter. Hier ist NAPA. Und dann starte ich NAPA. Und jetzt verlasse ich erstmal meine Developer-Site, wie man auch hier oben sehen kann. Ich bin jetzt hier auf napacloud.com und habe jetzt hier die Möglichkeit, eben eine neue App zu bauen. Ich möchte gerne eine Content-App bauen. Ich nutze dafür das Basic App-Template. So, das ist Tech Summit Demo 1. Nehmen wir vielleicht noch Content-App. Und baue diese. Jetzt wird mir mein Projekt in NAPA erstellt und ich sehe jetzt hier schon dieses Rahmengerüst von meiner App, von meiner Content-App für Office. Was an dieser Stelle sehr wichtig ist, ist die Zeile 10. Hier wird nämlich die Office.js über diesen Script-Link geladen und die Office.js, das ist meine JavaScript-API für Office. Das heißt, das ist der Weg zurück, wie meine App mit der entsprechenden Office-Applikation kommunizieren kann. Das heißt, diese JavaScript-Library stellt mir die entsprechenden Klassen und Methoden zur Verfügung zur Kommunikation. Genau, diese home.html ist dann auch die Startseite, wenn man es so nennen kann, von der App, die geladen wird, wenn ich die App hinzufüge. Warum ist das so? Nicht, weil wir es uns überlegt hätten, sondern weil es hier als Startpage in dem Manifest auch so hinterlegt ist. Das heißt, es muss nicht die home.html bleiben. Sie können jederzeit noch weitere HTML-Dateien hinzufügen und dann einfach hier umschalten und sagen, das ist jetzt hier meine Startseite. Was haben wir sonst noch hier? Wir haben jetzt hier einen Button, ganz normaler HTML-Button, hier mit dem ID-Attribut versehen. Wenn ich auf diesen Button klicke, soll etwas passieren. Wie ist das hinterlegt? Das Data Binding haben wir jetzt hier in der Home.js. In dieser Home.js, die zur Home.html dazugehört, gibt es auch wiederum einen sehr wichtigen Punkt hier in der Zeile 8. Das ist hier Office.initialize. Das heißt, hier weise ich eben die Funktion zu, die JavaScript-Funktion, die ausgeführt wird, wenn diese Seite angezeigt wird. Was ich jetzt hier habe, ist ein bisschen jQuery, document.ready. Das heißt, ich warte, bis die HTML-Datei komplett geladen ist. Und dann rufe ich hier noch etwas auf, das nennt sich app.initialize nennt. Dazu kommen wir später. Das hat erstmal primär nichts mit office.js zu tun. Hier binde ich tatsächlich dann eben meinen Button, den wir vorher gesehen haben, an eine JavaScript-Funktion. Das heißt, hier weise ich dem Clickhändler eine entsprechende Funktion zu. Die befindet sich netterweise genau drunterhalb. Was ich jetzt hier an der Stelle mache, ist, ich hole mal einfach in der jeweiligen Office-Applikation, das ist eine Content-App, also Excel, die gerade ausgewählte Zelle und lese den Inhalt der Zelle als Text aus. Das ist das, was dieses Code-Fragment macht. Und da wir uns hier in JavaScript befinden, funktioniert das Ganze asynchron. Das heißt, wir sehen es hier unten, get selected data async. Ich möchte das Ganze gerne als Text haben. Wenn es funktioniert, führen wir bitte diese Funktion aus. Also hier, wenn status succeeded. Wenn es nicht funktioniert hat, dann gibt man eine Fehlermeldung aus. Auch hier nutze ich wieder das App-Objekt. Wo kommt jetzt dieses App-Objekt her? Es gibt hier noch eine App.js. Und diese App.js, die wird hier jetzt in diesem Zusammenhang einfach verwendet, um generell gültige Funktionen einfach hier so in einer Art Helper-Klasse unterzubringen. Das verbirgt sich hinter dieser App.js und es ist einfach hier in App.initialize das Hinzufügen von einem Bereich, wo dann später die Nachricht angezeigt werden kann, hier durch diese Erweiterung von den Div-Tags. Und bei Show-Notification wird dann einfach dieser Bereich dann auch noch mit Leben befüllt. Das ist, was diese App macht. Mehr gibt es hier an der Stelle nicht. Gut, führen wir das Ganze aus. Das heißt, ich klicke hier auf Go. Was jetzt passiert ist, Napa nimmt jetzt eben diesen Code, macht daraus eben eine App. Das heißt, das Ganze wird auf einem Webserver bereitgestellt, baut dann noch eine Excel-Datei, wo diese App bereits integriert ist und startet dann diese Excel. Das Ganze passiert, wir befinden uns hier, wie gesagt, in Napa, in der Excel Web App. Das heißt, Napa weiß ja nicht, ob ein entsprechendes Excel 2013 vorhanden ist. Napa weiß aber, dass die Excel Web App vorhanden ist. Also wird hier an der Stelle eben die Excel Web App verwendet. Hier wird sie auch schon gestartet im Browser. Hier habe ich dann in dem Bereich meine App für Excel. Und dann kann ich auch schon meinen Text einfügen und sagen, get data from selection. Das ist der Button, den wir vorher gesehen haben. Und dann wird dieser Text aus dieser Zelle dann hoffentlich übernommen. Ja. Ah, okay, das ist schlecht. Probieren wir das Ganze. Ah, er hat es übernommen, trotz Fehlermeldung, was immer ganz schön ist. Also, Mini-Beispiel einfach mal so erstellt, ohne dass ich irgendein Tool hier lokal auf meiner Festplatte installieren musste. Das heißt, wenn Sie selbst mit Apps für Office rumspielen möchten, einfach mal sehen, was möglich ist. Brauchen Sie dazu kein Visual Studio installieren, keine Frameworks runterladen oder ähnliches. Sie gehen auf. Sie brauchen eine Developer-Site, eventuell auch einen Office-Demo-Mandant mit einer Developer-Site, fügen Napa hinzu und spielen einfach rum. Und genau das ist die Idee von Napa. Ihnen einfach eine Möglichkeit, eine Entwicklungsmöglichkeit an die Hand zu geben, dass Sie einfach mal ebenso rumspielen können, eine App für SharePoint und eine App für Office zu bauen. Genau, wenn dann irgendwann der Punkt erreicht ist, wo Sie sagen, ja super, ich habe jetzt schon letztendlich mein Boilerplate von der App, ich möchte das Ganze jetzt dann noch mit weiteren JavaScript-Frameworks anreichern, zum Beispiel, keine Ahnung, Knockout.js fürs Data-Binding, was auch immer, dann können Sie auch jederzeit dieses Projekt runterladen in Visual Studio über diesen Button. Das heißt, dann wird jetzt hier das Ganze verpackt. Visual Studio wird gestartet, Visual Studio importiert dieses Projekt-Template. Schauen wir mal, ob wir es einigermaßen on time hinkriegen. Ansonsten komme ich später dazu zurück und kann dann eben an dieser Stelle mit dem Stand, wo ich hier in Napa erstellt habe, weiterarbeiten. Gut. Ich wechsle zurück zu den Folien, weil ich ein bisschen aus der Zeit laufe. Jetzt startet Visual Studio gerade. Geben wir ihm vielleicht noch die 2 Sekunden. Das Projekt wird importiert. Und dann hoffentlich auch gleich dargestellt. Gut, hier ist es. Einmal mein Manifest, wie ich es vorher gesehen habe, und hier unter dem Webteil von dieser Solution. Also ich habe zwei Projekte, einmal ein Projekt eben für die App für Office und einmal die entsprechende HTML-Seite. Hier habe ich hier mein Home und meine App.js, wie wir es vorher auch in Napa gesehen haben. Und ab diesem Zeitpunkt kann ich ganz normal im Visual Studio mit dem Projekt weiterarbeiten. Gut. Das waren Apps für Office. Kommen wir zu Apps für SharePoint. Warum sollte ich eine App für SharePoint entwickeln und nicht eine klassische Admin-Solution? Eine Farm-Solution. So, der größte und wichtigste Vorteil ist der, der jetzt auf dieser Folie ganz oben steht. Eine App unterstützt sowohl SharePoint Online als auch SharePoint 2013. Das heißt, sowohl online, Office 365, als auch On-Premise. Wenn Sie jetzt heute noch SharePoint On-Premise betreiben und eine App entwickeln, Sie dann in einem Jahr später entscheiden, ich will zumindest Teile meiner existierenden Daten in SharePoint Online auslagern, können Sie die App 1:1 so mitnehmen. Wenn Sie eine Admin-Solution bauen, ist an dieser Stelle Ende. Das heißt, eine Admin-Solution werden Sie nie in SharePoint Online kriegen. Das wird nicht funktionieren. Sie könnten zwar eine Sandbox-Solution bauen, ja, die würde funktionieren, sowohl SharePoint 2013 als auch eben SharePoint Online. Allerdings gibt es da zwei Gründe, die dagegen sprechen. Erstens, Sandbox-Solutions sind abgekündigt. Das heißt, Sie sollten nicht mehr in die Technologie investieren. Und Punkt 2, ich habe mit Apps wesentlich mehr Möglichkeiten als in Sandbox-Solutions. Um ein kleines Beispiel zu bringen, Sie können in Sandbox-Solutions den Benutzerkontext nicht wechseln. Wenn Sie eine Admin-Solution bauen, gibt es sowas wie ein Run with Elevated Privileges, um von dem Benutzerkontext in einen höher privilegierten Kontext zu wechseln. Das geht mit Sandbox-Solutions nicht. Bei Apps für SharePoint habe ich etwas Ähnliches, was diesem Wechsel von dem Benutzerkontext relativ nahe kommt. Da gibt es einen sogenannten App-Only-Kontext, wo die App als solches auftreten kann und mit anderen Berechtigungen mit dem SharePoint-Objekt interagiert, als es der Benutzer selbst machen könnte. Genau, ich muss auf dem SharePoint-Server keine Komponenten installieren. Das ist jetzt für die Administratoren unter Ihnen interessant. Das heißt, wenn Sie eine SharePoint-Admin-Solution installieren, müssen Sie normalerweise den Server anfassen, beziehungsweise alle Server anfassen. Und im schlimmsten Falle bedeutet das Installieren einer neuen Solution, dass ein IIS-Reset durchgeführt wird. Das heißt, während der normalen Arbeitszeit definitiv nicht machbar. Und Sie wissen eigentlich auch nie, was die App genau macht. Im schlimmsten Falle haben Sie hinterher keine SharePoint-File mehr. Das ist bei Apps für SharePoint nicht notwendig, weil Sie eben auf dem Server selbst keine Komponenten mehr installieren müssen. Und wie auch zu Beginn schon gesagt, die Entwicklung wird einfacher, weil weniger Spezialwissen notwendig ist. Klar müssen Sie noch wissen, was ein SP-List-Objekt ist oder was ein SP-File-Objekt ist. Aber Sie müssen zum Beispiel nicht mehr wissen, was ein SP-Web-Application-Objekt ist oder ein SP-Farm-Objekt. Das heißt also, das Spezialwissen, das notwendig ist, um eine Lösung für SharePoint zu bauen, wird sukzessive weniger. Gut, schauen wir uns schnell eine App für SharePoint an, wie so eine App aussieht. Dazu gehe ich wieder zurück zu meinem SharePoint-Mandanten. Und ich habe jetzt hier schon eine App installiert, aus dem Katalog hinzugefügt. Das ist auch eine offizielle App aus dem SharePoint Store. Und das ist der Adlib PDF Publisher. Ich mag den recht gerne. Der Adlib PDF Publisher ist zum einen hier, das ist die Ansicht von dem Produkt selbst. Was das Produkt macht, ist, es nimmt Dateien und wandelt diese in PDF-Dateien um. Es nimmt N Dateien als Eingabe und erstellt genau eine PDF. Das Ganze ist mit SharePoint integriert, das heißt, wenn ich jetzt hier zurückwechsle zu meiner SharePoint-Seite, dann habe ich hier auf dieser SharePoint-Seite eine Document Library. Ist hier. Ich kann jetzt hier verschiedene Elemente auswählen und Sie sehen hier oben im Menüband, also im Ribbon, habe ich jetzt hier eine Erweiterung, die vorher nicht da war, die durch Adlib hinzugekommen ist. Ich kann jetzt hier klicken auf Add to Publication und jetzt kommuniziert eben SharePoint Online mit dem Adlib PDF Publisher. Ich habe jetzt also diese Dokumente markiert zum Processing, kann jetzt wieder zu dem Publisher von AdLib wechseln. Sehe jetzt auch hier die Dokumente, die ich vorher ausgewählt habe. Ich kann jetzt noch verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel Wasserzeichen hinzufügen. Wollen wir alles nicht. Ich starte jetzt den Prozess. Der AdLib Publisher holt sich jetzt, im Moment, wo ich auf diesen Button geklickt habe, die Dokumente von meiner SharePoint Document Library, wandelt diese in eine PDF um und wenn die PDF dann erstellt wurde, wird diese PDF-Datei zurück in die Document Library auf meiner SharePoint-Site gespeichert. So. So, das ist jetzt eine sogenannte Provider-Hosted App, dazu kommen wir gleich in ein paar Folien. Das heißt, die läuft, wie man jetzt auch hier oben sehen kann, nicht Office 365, sondern das ist jetzt ein Webserver, den eben diese Firma AdLib bereitgestellt hat, um diese App auszuführen. Sie sehen aber auch, es gibt hier Links back to site, das heißt, ich verliere den Bezug zu meiner SharePoint-Quellseite nicht vollständig, das heißt, ich kann jederzeit auch wieder zurückgehen. Und wenn ich jetzt wieder in meine Document Library schaue, sehen Sie jetzt hier, dass jetzt ein neues PDF-Dokument angekommen ist. Also hier ist es, um genau zu sein. Hier ist das neue PDF-Dokument. Und das ist jetzt einfach so passiert. Das heißt, ich musste nichts hier auf dem SharePoint-Server installieren. Ich musste die App hinzufügen und habe diese Funktionalität ebenso integriert. Wir haben jetzt bei dieser AdLib PDF-Publisher-App zwei Wege gesehen, zwei Oberflächenintegrationsmöglichkeiten, die ich mit Apps für SharePoint habe. Ich habe zum einen ganz unten hier die Extension-App. Das ist das, was wir im Menübaum gesehen haben. Das heißt, ich kann mit meiner App für SharePoint verschiedene Buttons oder auch komplette Tabs in das Menüband integrieren. Genauso kann ich mich in das sogenannte ECB integrieren. Das ist der Edit Control Block. Das ist, wenn Sie so ein Dokument haben, in einer Doclib, wenn Sie auf die drei Punkte klicken, das Menü, das dann aufklappt. Das ist das ECB-Menü. Auch da können Sie sich reinklinken. Was wir auch gesehen haben, ist der erste Punkt, die Immersive Full-Page-App, das heißt, ich kapere das gesamte Browserfenster und mache mein komplett eigenes Layouting. Das ist dann interessant, wenn Sie zwar SharePoint-Fragmente benutzen, wie zum Beispiel Listen oder Document Libraries, allerdings der Benutzer mit diesen so direkt gar nicht interagieren soll. Zum Beispiel eben bei Budgetplanungen, Urlaubsanträgen, kommt vielleicht noch ein Workflow mit dazu. Das heißt, Sie wollen die Oberfläche selbst gestalten. Das hat ja auch AdLib gezeigt, indem Sie eben die eigene Oberfläche gestaltet haben. Das wäre eben die Immersive Full-Page-App, das ist so das gängigste an SharePoint-Anwendungen. Und dann gibt es noch die App-Parts. Die App-Parts ist dann der direkte Vergleich zu einem Web-Part. Das heißt, wenn Sie früher ein Web-Part erstellt haben, ein kleines Objekt, das sich in der SharePoint-Seite integrieren lässt, können Sie auch App-Parts integrieren. App-Parts werden als, nenne ich jetzt mal, intelligente iFrames implementiert. Das heißt, Sie haben Ihre eigene ASPX-Page, die Content-Rendered wird dann in SharePoint in iFrame dargestellt. Wie gesagt, es ist nicht wirklich hundertprozentig in iFrame, da ist ein bisschen mehr Logik mit dabei, aber technisch wirklich runtergebrochen ist es das. Das sind die drei Möglichkeiten, wie Sie sich integrieren können. Wie baue ich eine App für SharePoint? Ich brauche, und das ist eigentlich so die größte Neuerung für die SharePoint-Entwickler, keinen lokal installierten SharePoint-Server mehr. Ich meine, ich habe jetzt hier auch ein schönes großes ThinkPad mit entsprechend Maximalausstattung an RAM. Auch letztendlich aus der Historie SharePoint, um SharePoint zu entwickeln, braucht man einen lokalen SharePoint-Server. Das ist nicht mehr notwendig bei einem App für SharePoint, das heißt, ich brauche irgendeinen SharePoint-Server, aber nicht mehr einen lokal installierten SharePoint-Server. Und das erleichtert die Sache ungemein. Ich kann wieder NAPA verwenden, werden wir uns auch gleich anschauen. Ich kann wieder Visual Studio 2012 oder höher verwenden. Auch hier wieder der Hinweis, bei 2013 sind die Office Developer Tools gleich mit dabei. Natürlich den Team Foundation Server, wenn ich im Team entwickle. Und ansonsten kann ich wieder meine eigene Entwicklungsumgebung nutzen. Allerdings muss ich jetzt an dieser Stelle unterscheiden, und zwar nach dem App-Hosting-Type. Ich kann nämlich zwei Arten von SharePoint-Apps bauen. Ich kann sogenannte SharePoint-Hosted-Apps bauen oder ich kann Provider-Hosted-Apps bauen, die auch Cloud-Hosted-Apps heißen. Wenn ich SharePoint-Hosted-Apps baue, kann ich rein HTML und JavaScript verwenden. Dafür hält mir SharePoint diese Unterstützungsdateien. Das heißt, alle CSS, JavaScript, HTML-Dateien werden in SharePoint für mich gehostet. Die gesamte Applikationslogik muss aber zwingend im Client-Browser erfolgen. Das ist bei SharePoint-Hosted-Apps. Bei Provider-Hosted-Apps kann ich so ziemlich alles am Web-Frameworks verwenden, was ich gerne möchte. also zum Beispiel auf der Microsoft-Plattform eben ASP.NET oder andere Technologien. Sie können aber auch gerne PHP oder Ähnliches verwenden. Schreiben wir Ihnen in der Form nicht vor. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, es kann mit SharePoint kommunizieren. Sie benötigen allerdings eine eigene Infrastruktur, um diese Provider-Hosted-App selbst eben zu hosten. Das kann jetzt im einfachsten Fall eine Azure-Website sein oder wenn Sie einen Webserver bereits eben lokal betreiben, können Sie es da drauf packen. Aber Sie müssen sich halt selbst darum kümmern, wo die Provider-Hosted-App letztendlich landet. Bei Adlib, haben wir es auch oben gesehen, war es ein eigener Server im Internet, beziehungsweise in dem Fall sogar eine Azure-Umgebung. Das Ganze nochmal grafisch dargestellt. Bei einer SharePoint-Hosted-App habe ich mein Host-Web. Das Host-Web ist immer die Seite in SharePoint, wo ich die App hinzufüge. Das heißt, wo ich Add an App klicke. Das ist immer mein Host-Web. Und dann habe ich bei einer SharePoint-Hosted-App dazu noch ein App-Web. Das App-Web ist der Teil, wo meine Unterstützungsdateien gehalten werden, also meine CSS, JavaScript, HTML-Dateien und so weiter. Die werden hier in diesem App-Web letztendlich geladen. Bei einer Provider-Hosted-App habe ich mein Host-Web und parallel dazu eben meine Site, die ich selbst betreibe. Die wird gerne auch als Remote-Web bezeichnet, auch wenn dieser Begriff völlig falsch gewählt ist. Web impliziert immer irgendwie SharePoint. Meine gehostete Site muss definitiv keine SharePoint-Site sein, definitiv nicht. Hier nochmal kurz zusammengefasst, SharePoint-Hosted-Apps werden im Browser ausgeführt, habe ich vorher schon gesagt, SharePoint hält in dem Fall die App und liefert diese aus. Für die Darstellung verwende ich HTML5 und JavaScript. Die Kommunikation mit SharePoint erfolgt in dem Fall über JSON, das JavaScript Object Model. Das ist die JavaScript-Implementierung des Client-Side-Object-Models von SharePoint. Oder, auch neu seit 2013, ich kann so ziemlich alles, was ich mit den Client-Side-Object-Modellen in SharePoint machen kann, auch über REST und OData erledigen. Diese Schnittstellen sind dazugekommen. Das heißt, wenn Sie mit JavaScript lieber REST-Calls machen, wofür einiges auch dafür spricht, das zu tun, weil es wesentlich leichter ist, eben REST-Call mit jQuery abzusetzen, als das JSON zu verwenden, dann können Sie das sehr gerne tun. Und nochmal ganz wichtig, Sie haben keinen Code behind. Sie werden zwar nach wie vor ASPX-Seiten bauen, aber diese ASPX-Seiten dürfen keinen Server-Side-Code enthalten. Wenn Sie es trotzdem tun, kriegen Sie eine ASP.NET-Compiler-Fehlermeldung. Das ist nicht gestattet. Dann bei Provider-Hosted-Apps oder Cloud-Hosted-Apps ist die Idee, ich habe meine SharePoint-Elemente, wie zum Beispiel Listen, Bibliotheken, auch sehr gerne Workflows oder meine Taxonomie, meine Managed Metadata Services, die ich nutzen kann. Allerdings wird meine Business-Logik, die diese Komponenten verwendet, außerhalb extern gehostet, irgendwo, wo ich gerne hätte. Auch hier Kommunikation zu SharePoint würde über Client-Side-Object-Model CSOM oder REST OData erfolgen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch, dass ich eine Authentifizierung, eine Autorisierung durchführen muss, weil es kann ja nicht sein, dass jede beliebige Webanwendung irgendwo im Internet gehostet dann eben auf meinen OneDrive for Business zum Beispiel zugreifen kann. Da muss natürlich eine Authentifizierung, eine Autorisierung stattfinden und das dazu nutzen wir in dem Fall OAuth 2.0, um das sicherzustellen. Das heißt also, damit die Webanwendung, die Sie hosten, mit SharePoint Online reden kann, benötigen Sie einen Access Token. Gut, schauen wir uns ganz kurz an, wie man eine App für SharePoint bauen kann. Ich gehe dazu wieder in meine Developer-Site, starte dazu wieder Napa, diesmal hier aus dem Link. In Napa kann ich nur SharePoint-Hosted-Apps bauen, keine Provider-Hosted-Apps. Auch ein neues Projekt, eine App für SharePoint. Gut, Name ist egal. Gut, ich lande jetzt wieder in der Default.aspx. Das ist in dem Fall auch wieder meine Startseite und genauso wie bei den Apps für Office. Warum ist es die Startseite? Nicht, weil wir uns das so ausgedacht haben oder weil sie Default.aspx heißt, sondern weil sie hier im Manifest als Startpage hinterlegt ist. Sie sehen, hier hätte ich sogar noch die Auswahl einer zweiten. Die kleinen Webpart machen wir nicht. Default.aspx ist schon die richtige. Und dann habe ich hier wiederum so ein bisschen Skriptcode. Das Wichtigste in dem Fall sind die Zeilen 10 und 11. Hier lade ich die Unterstützungsdateien für mein JavaScript Object Model, die sp.js und die sp.runtime.js. Wenn ich die geladen habe, habe ich eben Zugriff auf das JavaScript Object Model. Dann lade ich hier noch die app.js. Und im Gegensatz zu Apps für Office hat die app.js hier tatsächlich eine wichtige Aufgabe. Die enthält nämlich dann tatsächlich die Logik, die ausgeführt wird, weil wenn Sie jetzt hier mal schauen, recht viel habe ich hier nicht mehr. Ich habe hier dann noch so einen Div-Tag mit pMessage, Initializing und das war's. Die gesamte Logik, was jetzt dieses Beispiel ausmacht, steckt jetzt hier in der app.js. Was sehen wir jetzt hier in der app.js? Ich habe jetzt hier oben definiert, ich hole mir über den Client-Kontext oder ich hole mir den aktuellen Client-Kontext hier über das JavaScript-Object-Model und greife dann auf das aktuelle Web zu aus dem Kontext und hole mir hier den aktuellen Benutzer. Das ist jetzt Standard JSON-Code, wie auch schon in SharePoint 2010 funktioniert hat. Und dann habe ich hier ein Stück jQuery-Code, hier auch wieder meine Document.ready. Ich warte, bis die HTML-Datei geladen ist und führe dann den Code aus. Hier mache ich dann getUsername. GetUsername ist hier definiert. Ich lade den Benutzer in meinen Kontext und führe dann an dieser Stelle eben den Ladevorgang aus. Das heißt, hier registriere ich nur das Benutzerobjekt, dass es geladen wird. Es findet noch keine Kommunikation mit dem Server statt. An dieser Stelle hier in der Zeile 18 findet jetzt tatsächlich der entsprechende Web-Service-Call statt an die Client-SVC. Da das Ganze asynchron läuft, was man hier sehen kann, brauche ich natürlich wieder einen Success- und einen Error-Händler. Und bei einem Success-Händler tausche ich per jQuery in dem P-Tag, den wir vorher gesehen haben, mit dem Namen Message, einfach den Text, der jetzt Initialing heißt, mit dem aktuellen Benutzernamen aus. Wenn es ein Fehler ist, gebe ich einen Alert in der Messagebox aus. Ganz einfach straightforward, ich klicke wieder auf Go. Jetzt in diesem Fall wird meine App verpackt, es wird ein .app-Paket erstellt, wird auf die Developer-Site zurückgespielt und wird dann auf der Developer-Site gestartet. So, warten wir kurz, bis das Napa gemacht hat.
Ist das wieder so ein CAP-Format wie bei WSP-Files?
So, bei WSP-Files, die gibt es übrigens immer noch, auch bei Apps haben wir noch WSP-Dateien, allerdings sind die in dem App-Paket enthalten. Bei WSP-Dateien sind es CAP-Dateien, bei App-Dateien sind es ZIP-Dateien. Ja, also Sie müssen beides machen. Sie müssen zuerst die .app-Datei in .zip umbenennen, holen dann die Bestandteile raus, zum Beispiel das Manifest, werden feststellen, da ist dann eine WSP-Datei drin, benennen diese in .cap um und holen sich dann aus der CAP-Datei die Bestandteile. Das wäre dann im Übrigen auch der umgekehrte Weg, wenn Sie manuell so eine App-Datei bauen müssen. Das heißt, Sie müssen dann eine WSP entsprechend eben eine CAP-Datei bauen, in WSP umbenennen, das Ganze dann schön verpacken in die .app-Datei, also eine ZIP-Datei in die .app umbenennen. Genau, hier haben wir es gesehen, ich werde begrüßt mit meinem Namen, ich mache jetzt hier noch meinen Refresh, vielleicht kann man ganz kurz sehen, wie hier Initialize, also es geht schon sehr schnell, wie man hier sehen kann, das heißt, das Initialize, es blinkt ganz kurz und dann ist dann auch schon der Name ersetzt. Gut, schauen wir uns noch ganz kurz eine Provider-Hosted-App an, dazu gehe ich in Visual Studio, mache hier mal die Solution zu, nein, ich möchte nicht speichern, neu, nee, Website war falsch, ich will keine Website, ich will ein neues Projekt. Hier unter dem Tree Visual C Sharp Office SharePoint Apps. Ich möchte eine App für SharePoint bauen. Wir lassen mal im Standard SharePoint App 1. Das ist okay. Startet ein kleiner Wizard, der mir ein paar Fragen stellt. So die wichtigste Frage an der Stelle. Was ist denn deine Developer-Site? Wie gesagt, ich brauche keinen lokalen SharePoint mehr, aber ich muss zumindest in dem Fall Visual Studio sagen, was ist denn die Developer-Site, mit der du testen willst? Developer-Site ist in dem Fall wichtig, weil die Developer-Site hat eine Eigenschaft, die eine normale SharePoint-Site-Collection nicht hat. Eine Developer-Site ermöglicht mir Sideloading. Ansonsten kann ich eine App nur über einen offiziellen Katalog installieren, also ähnlich hier wie so ein Smartphone, das ist ja ähnlich, wenn Sie eine App zum Debuggen installieren wollen, muss dieses Gerät eben Sideloading unterstützen. Standardmäßig geht das eben nicht. Dann habe ich die Wahl, was möchte ich denn gerne machen, eine SharePoint-Hosted oder eine Provider-Hosted-App. Ich möchte gerne eine Provider-Hosted-App bauen. Ich werde noch gefragt, was soll denn das Ganze, auf was soll es denn laufen, ASP.NET Webforms oder ASP.NET MVC. Ich bleibe mal hier bei den Webforms, die sind SharePoint näher. Und dann kommt an dieser Stelle noch eine sehr wichtige Frage, und zwar, wie möchte ich denn meine App authentifizieren? Ich habe das vorher schon ganz kurz erwähnt, dass wir OAuth verwenden. Und das entspricht dem ersten Punkt hier an dieser Stelle. Ich verwende Azure Access Control Services. Das ist der OAuth-Weg. Wenn ich eine App für SharePoint Online entwickle, also wenn ich diese App gerne in SharePoint Online nutzen will, dann habe ich keine andere Wahl. Ich muss diese Option wählen. Ich muss den ACS verwenden, sonst habe ich keine Chance bei SharePoint Online. Wenn ich eine App für SharePoint On-Premise entwickle, also für SharePoint 2013, dann kann ich eines von beiden wählen. Also ich kann weiterhin sagen, ich möchte gerne einen ACS verwenden, dann muss ich SharePoint konfigurieren, damit SharePoint mit dem ACS kommunizieren kann. Ich kann aber auch sagen, nö, ich will das nicht. Das kann jetzt ein valider Grund sein, weil zum Beispiel keine Internetverbindung vorhanden ist. Das kann aber einfach nur eigenes Gusto sein, ich will einfach nicht. Ich möchte in dem Fall eine Server-to-Server-Authentication machen, kann ich auch machen. Da muss ich an dieser Stelle allerdings ein Zertifikat bereitstellen und dann ist tatsächlich eine Server-to-Server-Authentication zwischen dem Webserver und der entsprechenden Anwendung, die Sie bauen, und dem SharePoint-Server. Ein reines On-Premise-Szenario und Sie müssen sich auch um die Zertifikate kümmern. Klingt jetzt an der Stelle nicht so einfach. Das heißt, es kann relativ komplex werden, wenn Sie mehrere Apps für SharePoint entwickeln und jedes sein eigenes Zertifikat enthält. Da müssen Sie schon wirklich ganz genau dann auch buchführen, welches Zertifikat wann abläuft und dann regelmäßig dann auch erneuern, sonst laufen Sie früher oder später in Schwierigkeiten. Wesentlich weniger Probleme haben Sie tatsächlich bei dem Weg, wenn Sie ein ACS verwenden. Einziges Manko ist, Sie können es nicht im beliebigen ACS verwenden, es muss der ACS von der Office 365 Subscription sein. Das heißt also, wenn Sie SharePoint On-Premise betreiben und trotzdem eben diesen ACS verwenden wollen, brauchen Sie zusätzlich einen Office 365 Mandanten. Der muss jetzt nicht viele Benutzer haben, einer reicht, das ist vollkommen egal, aber Sie brauchen eine aktive Subscription, weil das ist nämlich ein besonderer ACS, der hier verwendet wird, nicht ein Standard Azure ACS. Gut, sind wir fertig mit dem Wizard, ich klicke auf Finish. Wird jetzt noch gefragt, mich zu authentifizieren. Ich habe ja vorher eine Developer-Seite auf SharePoint Online angegeben. Jetzt möchte ich noch gerne wissen, wer ich bin. Melde mich an. Dann wird mein Projekt erstellt. Auch an dieser Stelle habe ich wieder zwei Bestandteile. Ich habe oben, wenn Sie jetzt gleich sehen, mein Projekt für die SharePoint-App und dann nochmal ein Standard-ASP.NET-Projekt, wo dann die eigentliche Logik läuft. So, sehen wir jetzt hier, also hier oben SharePoint-Teil, hier unten der entsprechende ASP.NET-Teil. Die App selber macht nicht viel. Ich gehe mal ganz kurz an die Stelle, wo auch wirklich Code vorhanden ist. Ich hole mir hier den Namen, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, den Namen von der Host-Website. Das ist das, was dieser Code hier durchführt per Client-Side-Object-Model. Das heißt, hier auch wieder, ich habe hier einen Client-Kontext, haben wir vorher schon gesehen. Ich lade hier das Web-Objekt. Ich hole mir von dem Web-Objekt hier per Lambda den Titel, also nur dieses Attribut. Ich führe die Query aus. Jetzt rede ich mit dem Client SVC und dann schreibe ich das Ganze hier raus auf die HTML-Seite. Das ist alles, was dieser Code macht. Ich habe vorher erwähnt, dass Sie jede beliebige Entwicklungsumgebung nutzen können und das stimmt auch. Können Sie. Allerdings gibt es etwas, was Visual Studio besonders macht und das ist diese eine Klasse, die ich jetzt gerade geöffnet habe. Das ist hier diese Token-Helper-Klasse. Diese Token-Helper-Klasse kriegen Sie bei Visual Studio kostenlos dazu. Und diese Token-Helper-Klasse kümmert sich um die gesamten Token, die jetzt hier bei OAuth verwendet werden. Wir haben nämlich drei Token, wir haben Context-Token, Refresh-Token und Access-Token. Und Sie müssen mit allen dreien haben Sie einen Berührpunkt, wenn Sie nicht die Token-Helper-Klasse nutzen. Das heißt, wenn Sie Visual Studio verwenden, ist es tatsächlich so einfach, wie Sie hier in dieser Methode sehen. Es ist tatsächlich nicht mehr als das. Die Token-Helper-Klasse kümmert sich um den gesamten Rest. Ansonsten müssten Sie, wenn Sie jetzt eine andere Entwicklungsumgebung nehmen, das ist zum Beispiel, keine Ahnung, PHP, müssten Sie ein Context-Token, das über Ihnen übergeben wird, erstmal entschlüsseln, müssten aus dem Context-Token ein Refresh-Token extrahieren, müssten das Refresh-Token nehmen, müssten es dem ACS schicken. Der ACS schickt Ihnen dann ein Access-Token zurück. Das Access-Token müssen Sie nehmen und dann wieder mit SharePoint Online kommunizieren. Das klingt jetzt ein bisschen aufwendig, ist es auch, muss man dazu sagen, aber es ist machbar. Also wie gesagt, es ist, Sie können eine andere Umgebung nehmen, nur eben diesen zusätzlichen Benefit, dass es Ihnen erleichtert wird, eben diesen Kontext mit SharePoint herzustellen. Das gibt eben im Visual Studio über diese Token-Helper-Klasse. Genau. Kommen wir zum, gut, das ist nochmal ein Vergleich, was Sie mit Apps machen können im Vergleich zu Full Trust und Sandbox Solutions. Im Prinzip alles außer Server-Side-APIs. Kommen wir zur Bereitstellung. Ich habe jetzt eine App gebaut, egal ob eine App für Office oder eine App für SharePoint und ich möchte jetzt, dass meine Endbenutzer diese App auch verwenden können. Was mache ich jetzt? Ich muss sie nicht deployen. Ich stelle diese in einem Katalog bereit. Das ist eigentlich der Unterschied zu vorher. Vorher habe ich sie nehmen müssen, auf dem kleinen PC installieren. Jetzt muss ich sie nur noch an einer zentralen Stelle bereitstellen. Das ist der große Unterschied. Es gibt von den Katalogen zwei Geschmacksrichtungen. Ich habe einen Unternehmens-App-Katalog und ich habe den öffentlichen Store. Und diesen Unternehmens-App-Katalog kann ich eben verwenden, um eigene Apps, die ich für das Unternehmen erstellt habe, eben bereitzustellen. Kann da drin auch meine erworbenen Apps aus dem offiziellen Store verwalten und vor allem auch ein Lizenzmanagement machen. Das heißt also, welcher Benutzer darf die App, also die SharePoint-App in dem Fall installieren und wer nicht. Wenn Sie eine App gebaut haben und Sie möchten die der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, können Sie das auch machen, können die App in den Store veröffentlichen. Der Prozess ist relativ ähnlich wie mit Apps, die Sie für diese Geräte oder halt für andere Rich Clients entwickeln. Das heißt, Sie müssen die App submitten, sie wird dann geprüft. Und wenn die Prüfung abgeschlossen ist und das Ganze zu keinen Fehlern geführt hat, dann wird die auch in dem Katalog veröffentlicht. Gut, schauen wir uns das Ganze dann nochmal hier an. Also, ich habe jetzt hier eine SharePoint-Seite und habe hier meinen App-Catalog. Der App-Catalog ist es in dem Falle auch eine SharePoint-Seite, basierend wieder auf einem speziellen Template, eben von einem App-Catalog. Und ich habe jetzt hier zwei Bereiche, einmal einen Bereich für Apps für SharePoint und ich habe jetzt hier bereits eine App hochgeladen. Das ist eine Sample-App aus den MSDN-Code-Samples und ich habe auch hier bereits eine App für Office hochgeladen. Das ist eine Demo-Task-Pane-App. Das ist das, was Sie im Prinzip machen müssen. Das heißt, Sie müssen diesen App-Katalog anlegen und müssen diese Apps reinlegen. Bei SharePoint-Apps ist eine .app-Datei, bei Office-Apps ist eine XML-Datei, die Sie hier ablegen. Das ist so der erste Schritt. Wenn Sie das gemacht haben, dann müssen Sie bei SharePoint erstmal gar nichts mehr machen. Das heißt, Sie haben Ihren App-Katalog, liegt in derselben SharePoint-Farm. Und dann kann ich jetzt hier auf Site Contents gehen, kann auf Add an App klicken und sehe dann jetzt hier auf der linken Seite so einen Bereich From Your Organization. Den Bereich haben Sie nur dann, wenn Sie auch einen App-Katalog erstellt haben. Das heißt, wenn Sie keinen App-Katalog haben, sehen Sie auch diesen Reiter hier nicht. Und dann kann ich hier problemlos draufklicken und eben diese App installieren. Ich werde noch gefragt oder darauf hingewiesen, was denn diese App gerne machen möchte. Bin ich vorher nicht eingegangen. Sie müssen auch noch definieren, welche Berechtigung die App hat. Nur dann kann die App das auch dementsprechend machen. Kann dann hier sagen, ja, ist in Ordnung, ich vertraue dieser Anwendung. Und dann wird die App hier an der Stelle auch hinzugefügt. Und dann kann ich die App hier auch laden. Da ist sie auch schon. Ich kann dann die App hier ausführen. Das ist die App, die ich jetzt gerade eben über den App-Catalog installiert habe. Das ist in dem Fall jetzt ein einfaches Tic-Tac-Toe. Wenn ich eine App aus dem offiziellen Store hinzufügen will, dann geht das auch. Geht über Site Contents, Add an App. Nur, dass ich jetzt hier in dem Fall den SharePoint Store auswählen muss. Und schon bin ich in dem öffentlichen SharePoint Store und kann dann hier auch alle möglichen Apps runterladen, wie jetzt hier zum Beispiel bei den kostenlosen Apps. Ist zum Beispiel hier Power BI mit dabei. Als Beispiel würde ich das dann auch anklicken, würde ich sagen, ja, möchte ich gerne haben. Edit und das war's. Kommen wir nochmal zurück zu den Apps für Office. Ich bin jetzt hier wieder im Project, wo wir auch vorher waren. Ich mache mir jetzt mal diese App zu. Wenn ich jetzt hier auf diesen Store-Button klicke, lande ich jetzt auch erstmal im öffentlichen Store, ähnlich wie wir es bei SharePoint gesehen haben. Das heißt, ich kann auch hier jederzeit irgendeine App nehmen, wie zum Beispiel diesen Task Auditor. Das ist genau die, die ich für das Demo vorher verwendet habe. Das ist eine öffentliche App, eine kostenlose App. Und ich kann auch hier auf My Organization klicken und dann sehe ich jetzt hier tatsächlich den Unternehmens-App-Katalog. Diese meine Demo-Task-Pane-App. Und jetzt kommen wir zu Ihrer Frage, woher weiß denn Project, dass es da nachschauen muss? Und das ist tatsächlich eine Einstellung, die Sie machen müssen. Hier unter den Optionen im Trust Center gibt es hier in den Trust Center Settings die Trusted Application Catalogs. Und da muss ich alle meine App-Catalogs hinzufügen, von denen ich Apps gerne verwenden will. Und derjenige, von dem Sie Apps anzeigen möchten, muss auch dieses Checkboxli hier haben, Show in Menu. Wenn das gecheckt ist, dann werden genau die Apps von diesem Katalog in diesem Dialog angezeigt. Und das gilt jetzt nicht nur für Project, sondern wenn ich jetzt hier in Word gehe, dann sehe ich genau dasselbe auch hier. Das heißt, auch hier habe ich meine Demo-Task-Pane-App. Und diesen App-Katalog können Sie über die bekannten Möglichkeiten dann auch vorkonfigurieren, GPO oder ähnliches. Genau. So, wir sind jetzt auch schon letztendlich am Ende angekommen. Ich habe ein bisschen überzogen. Weitere Informationen. Die wichtigste vorweg ist dev.office.com. Dev.office.com ist ein zentrales Portal. Es gibt es jetzt noch nicht so lange, ich glaube ein halbes Jahr ungefähr. Was wir versuchen auf dev.office.com ist, ein Portal für Sie bereitzustellen, auf dem Sie alles, was Office Development angeht, finden. Das heißt, wenn es neue Artikel oder Ähnliches auf MSDN kommt, werden Sie hier diese Informationen finden. Hier zum Beispiel auch in der Dokumentation, wie kann ich mit Office 365 Plattform entwickeln oder zum Beispiel auch die Codebeispiele, wie dieses Spiel, das Sie vorher gesehen haben. Alles ist unter dev.office.com verlinkt. Also wenn Sie alles von dieser Session heute vergessen und sich dev.office.com merken, dann können Sie all das, was ich heute erzählt habe, über dev.office.com wieder nachlesen. Wir haben Videotrainings, können Sie sich anschauen. Es gibt Codebeispiele, können Sie sich anschauen und es gibt auch MCP-Tests. SharePoint Developer können Sie gerne ablegen. Sie können auch einen Kurs bei der Microsoft Virtual Academy machen. Es gibt hier entsprechende Kurse für Office 365 Developer. Die ersten beiden sind diejenigen, die für Sie interessant sind, die das heutige Thema bis jetzt, also Apps für Office und Apps für SharePoint, abdecken. Für die Session, die jetzt gleich im Nachhinein folgt, sind die unteren beiden Kurse interessant, die Deep Dives in die Office 365 API. Damit bin ich am Schluss angekommen. Wie gesagt, ich habe die gesamte Stunde gebraucht, sogar ein paar Minuten mehr. Wenn Sie Fragen haben, sehr gerne, allerdings dann bitte nach meiner weiteren Session der Office 365 API, zu der ich Sie noch sehr herzlich einladen möchte, um so das Komplettbild vom Office Development abzurunden. Danke.